dieses Bild eingefallen. Die Gefährten. Ich habe weiter nachgedacht. Ich habe gedacht, wow, was für ein Werk. Kaum ein Werk hat das Fantasy-Genre so maßgebend beeinflussen. Wer hat diesen Film oder dieses Buch eigentlich noch nicht gelesen? Kaum habe ich mit meiner Frau gesprochen, habe ihr erzählt, was ich vorhabe, hat sie gesagt, ne, keine Ahnung, nie gehört. Also versuche ich wirklich alle abzuholen. Die kurze Einleitung habt ihr ja schon gehört. Ich will zwei, drei Sachen sagen, die ich noch nicht gehört habe. Ne? Die neuen Gefährten machen sich auf den Weg und stehen vor einer unmöglichen Aufgabe. Sie haben eine gemeinsame Mission. Der Ring, der über die anderen herrscht. Wow, der ist da, der ist irgendwie auch ziemlich gefährlich, so richtig. Ich frage mich so ein bisschen als laienhafter Moviekritiker, was macht den denn jetzt gefährlich? Weil man sieht immer nichts, ne? Einfach nur, wird immer nur gesagt, der ist gefährlich. Egal, also er ist gefährlich und der muss vernichtet werden. Und sie machen sich auf den Weg. Der Weg ist nicht einfach. Sie haben Widerstände. Und obwohl sie starten und einmütig sind und sagen, das ist genau das, was passieren muss, und wir sagen ja dazu und los geht's, haben sie auch Spannungen untereinander. Misstrauen, das eine oder andere, lautere Gespräch, Streit, bis hin zu aggressiven Verhandlungen. Aber am Ende halten sie zusammen. Sie kriegen das irgendwie in den Griff. Sie tun, was nötig ist. Ich meine, das streckt sich dann drei Filme lang, die Geduld muss man mitbringen. Aber das ist, was sie ausmacht. Sie sind Gefährten. Und ich habe überlegt, findet man vielleicht so eine Geschichte auch in der Bibel? Ich meine, vielleicht jetzt nicht so eine Geschichte, aber irgendwie so ähnlich. Ich habe Folgendes gefunden und würde es gerne mal vorlesen. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück und sofort machte sich die Nachricht breit, dass er wieder zu Hause sei. Da versammelte sich erneut der halbe Ort. Die Leute drängten so sehr in den Eingang des Hauses hinein, dass man weder hinein noch hinaus konnte. Während Jesus predigte, wollten vier Männer einen Gelähmten zu ihm bringen. Doch sie kamen wegen der Menschenmenge überhaupt nicht in das Haus hinein. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten ein Stück ab und ließen dann den Gelähmten auf seiner Bahre durch das Loch hinab. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Und ich habe mich gefragt, was müssen diese Gefährten alles durchgemacht haben, bevor sie den Mut aufbrachten, so negativ aufzufallen? Also wirklich mal vor Augen führen. Da passiert eine Veranstaltung. Jemand hält eine Rede. Naja, okay, wir rudern zurück. Da passiert ein öffentlicher Gottesdienst. Und den haben sie öffentlichkeitswirksam gestört. Und das heißt, sie haben Menschen in ihren religiösen Gefühlen verletzt. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt kaum etwas Schlimmeres, als Menschen in ihren religiösen Gefühlen zu verletzen. Okay. Womit haben wir es zu tun, abgesehen von diesen emotionalen Faktoren? Sachbeschädigung. Und wissen wir, wie diese Menge reagiert, wie der Hauseigentümer reagieren wird? Vielleicht haben wir es also auch mit Hausfriedensbruch zu tun. Diese Gefährten müssten ziemlich verzweifelt gewesen sein. Sie hatten irgendwas von diesem Jesus gehört, dass der ihren lahmen Gefährten vielleicht heilen könnte. Aber mal ganz ehrlich, wie hatten die sich das überhaupt vorgestellt? Also, sie würden ihn dann runterlassen und ja dann? Also, was würde nun passieren? Was haben die denn gedacht? Also, was würde wohl nun passieren? Nun, Jesus war von ihrem starken Glauben zwar beeindruckt, lesen wir, sagte dann aber etwas völlig Unerwartetes zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Okay, wie kann man das jetzt so verstehen? Also wie sollten die sich jetzt fühlen? Erleichterung? dass Jesus sie nicht verjagt hat, nicht rausgeschmissen hat, keinen Anspruch auf Schadensersatz geltend gemacht hat. Aber eigentlich waren sie doch wegen was ganz anderem gekommen. Enttäuschung? Waren sie enttäuscht? Das hatten sie nicht erwartet. Gleichzeitig passiert noch was. Einige Schriftgelehrten, die in unmittelbarer Nähe saßen, fühlten sich theologisch herausgefordert. Das ist die nette Weise zu sagen, sie waren in ihren religiösen Gefühlen verletzt. Und sagten, so etwas kann der doch nicht sagen. Das ist ja Gotteslästerung. Gott und nur Gott allein kann Sünden vergeben. Ich finde das irgendwie eigenartig, denn da war nicht nur diese wahnwitzige Situation, wo da durch das Dach und die Veranstaltung wird gestört und jetzt sind alle in ihren Gefühlen verletzt, sondern da, hier waren welche. Und Jesus reagiert nun darauf und sagt was Ketzerisches. Nochmal religiöse Gefühle versetzt. Und die Spannung stieg im Raum. Was nun? Jesus wusste nur zu gut, was sie dachten. Darum fragte er, warum könnt ihr euch auf nichts einlassen? Was ist einfacher, zu dem Gelähmten zu sagen, ich vergebe dir deine Sünden, oder ihn aufzufordern, steh auf, nimm deine Liege und geh hier herum. Begreif doch, dass ich die Vollmacht habe, das eine wie das andere zu tun. In diesem Moment war sicherlich Totenstille. Bis sich Jesus umwendet, geht auf den Gelähmten zu und sagt, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Und der Mann tat es. Er stand auf, rollte seine Liege zusammen, ging hinaus vor den Augen aller. Die Menge schwankte zwischen Entsetzen und Verwunderung, doch dann lobten sie Gott. Aber alle gaben zu, wir haben noch nie so etwas Derartiges erlebt. Meistens wird jetzt über dieses Wunder da gepredigt und so kann man machen. Wenn man das macht, vergisst man oft, also wir denken so, Leute, wir sind alle aufgeklärt, wir wissen ganz genau, dass sowas nicht passiert. Ja, stimmt. Aber dieser letzte Satz sagt und auch, die Leute damals waren auch nicht so bescheuert und haben gesagt, ja klar. Die waren auch ein bisschen verstört. Gut, Klammer zu. Nachdem die Gefährten diesen Lahmen zu Jesus gebracht haben, wurde der Lahme mit zwei Dingen konfrontiert. Das erste, er wurde konfrontiert mit der Liebe Gottes. Der Lahme erfährt keine Zurückweisung, keine Ausgrenzung. Und das muss ich betonen, das war in dieser Zeit wirklich was Außergewöhnliches. Denn wenn du krank warst, wenn du leprakrank warst, wenn du behindert warst, standst du hier und alle anderen waren da drüben. Es wollte keiner was mit dir zu tun haben. Und das macht das so gewaltig, was hier passiert, weil eigentlich hätte Jesus ihn rausschicken müssen. Das war die gesellschaftliche Norm, abgesehen von den anderen Sachen. Aber er wird gerade nicht getadelt, sondern Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Nichts, was du in deinem Leben gemacht hast, soll zwischen uns stehen, egal ob du mich ignoriert hast oder Dinge getan hast, die ich nicht gut finde. Ich bin ein liebender Vater, der immer für dich da sein möchte. Wow. Die Gefährten lassen ihn runter und er wird konfrontiert mit der Liebe Gottes. Und dann wird er konfrontiert mit einer Entscheidung. Würde er diesen Zuspruch der Liebe Gottes annehmen? Ah, das ist das eine, aber noch viel gravierender ist eigentlich die Frage. Nachdem Jesus gesagt hatte, steh auf und geh umher, was würde er eigentlich tun? Würde er versuchen aufzustehen? Hallo? Er hat noch nie in seinem Leben gestanden, der wusste, dass das nicht geht und jemand sagt sowas zu dir. Ich glaube, er hat Folgendes erwartet, dass er wird runtergelassen und dann kommt Jesus zu ihm, bückt sich zu ihm nieder und zieht ihn so ein bisschen hoch, versucht ihn auf seine Füße zu balancieren und dann kommt der Moment, mal loslassen, gucken, was passiert. Und Jesus sagt, nee, mache ich aber nicht so, sondern er sagt einfach nur, steh auf. Und der steht jetzt vor einer gewaltigen Entscheidung zu sagen, lasse ich mich darauf ein, versuche ich etwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht kann, was gar nicht möglich ist. Die Entscheidung war, würde er sich dazu entscheiden, auf Jesus einzugehen. Nun, diese Geschichte der Gefährten finden wir nicht nur in einem Buch oder Film von J.R.R. Tolkien. Die Geschichte der Gefährten finden wir übrigens auch nicht nur in zum Beispiel dieser Bibelgeschichte. Es ist unsere Geschichte. Wir sind die Gefährten. Und auch da habe ich nochmal ein Bild mitgebracht. Wir sind die Gefährten in unserer Familie, in unserem Familienkontext. Und ich weiß nicht, ob du jetzt an die Großfamilie denkst oder vielleicht ist deine Familie gar nicht so groß, aber irgendwo gibt es schon so einen Familienkreis. In dem Kontext. Wir sind die Gefährten. Oder in unserem Team, auf der Arbeit, in unserer Arbeitsgruppe, in unserem Unternehmen. Du stehst für etwas, du verkaufst etwas. Und du bist ja nicht alleine. Sondern es gibt mehr Leute, die mit dir in die gleiche Richtung haben, die die Gemeinde, die gleiche Unternehmensphilosophie folgen, die das gleiche Produkt verkaufen wollen. Wir sind die Gefährten. Oder im Fußballverein. Oder im Sportverein. Oder im Turnverein. Da gibt es Menschen, so komisch ich das klinge als so ein bisschen Sportzyniker, da gibt es Menschen, die versuchen, den Ball durch diesen durchzuschießen. Aber das vereint sie. Sie sind gemeinsam unterwegs. Das ist ihr Ziel. Und dann sitzen wir hier auch als Christen, als Gemeinde, als spontan versammelte Gemeinde heute Morgen. Wir sind die Gefährten. Und egal, wie wir das Ding positionieren, die Geschichte ist immer ähnlich. Man hält gemeinsame Werte. Man verfolgt ähnliche Ziele. Man ist irgendwie zusammen auf einem Weg. Und unterwegs fliegen manchmal die Fetzen. Aber am Ende hält man zusammen. Weil man, wenn man es hart auf hart kommt, weiß, manchmal über eine Hürde treten muss, aber weiß, die Banalität, über die wir uns gerade gestritten haben, steht nicht zum Verhältnis zu dem, was auf dem Spiel steht. Das gilt insbesondere für uns Christen. Wir sind Glaubensgeschwister, eine Familie des Glaubens. Und das ist übrigens auch der Grund, warum sich Christen nicht selten duzen. Und wir sind füreinander da. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu Jesus zu bringen. Die Bibel erzählt uns in dieser Geschichte, Menschen kommen zu Jesus, weil sie zu ihm hingebracht werden. Genau das ist unsere Verantwortung als Paten, als Eltern, als Freunde, als Jugendleiter, als Pastoren. Und genau das haben wir auch heute Morgen genau hier erlebt. Die Kleinen, die gar nicht von sich aus kommen können zu Jesus, werden zu Jesus gebracht. Durch die Paten, durch die Eltern. Und vielleicht sind wir alle anderen in unserem Leben durch unsere Gefährten auch mal zu Jesus gebracht worden. Vielleicht auch in der Taufe. Vielleicht hat Jesus auch an uns gehandelt, irgendwann mal. Vielleicht bringen auch unsere Gefährten uns immer wieder zu Jesus, zum Beispiel heute Morgen. Toll. Aber dann stehen wir irgendwann wie der Mann, der durchs Dach gelassen wurde, alleine vor ihm. Und sind mit ihm konfrontiert. Natürlich haben wir Leute, die hinter uns stehen, aber wir kommen nicht dran vorbei. Sind genauso wie der Lahme damit konfrontiert, mit der Liebe Gottes und auch mit einer Entscheidung. Was machen wir jetzt? Bleiben wir sitzen oder stehen wir auf? Jesus sagt auch zu uns heute Morgen, deine Sünden sind dir vergeben. Nichts, was du in deinem Leben gemacht hast, soll zwischen uns stehen. Egal, ob du mich ignoriert hast oder Dinge gemacht hast, die ich nicht mehr gut finde. Ich bin ein liebender Vater, der immer für dich da sein möchte. Und ich möchte kurz mal in Erinnerung rufen, es gibt Kulturkreise, da gibt es eine bestimmte Schwelle und wenn du die überschritten hast, wirst du enterbt. Das war damals in der Antike gar nicht mal so anders. Und Jesus sagt, ich bin nicht so. Egal was du tust, du wirst immer mein Kind bleiben. Er stellt uns, glaube ich, eine Frage. Willst du dich mir zuwenden? Und so stehen auch wir von Jesus her vor einer Entscheidung. Er möchte gerne, dass wir aufstehen, unsere Matte nehmen und umhergehen. Dass wir unser Leben von ihm verändern lassen, uns neu auf ihn ausrichten lassen. Wollen wir das eigentlich? Vielleicht darf ich heute Morgen auch so ein Gefährte sein, der für dich das Dach abdeckt. Deshalb, Vielleicht habt ihr schon mitgekommen, Andreas Gemeinde ist so ein bisschen anders. Bühne und... Ich möchte mal heute Morgen etwas Verrücktes vorschlagen. Wenn wir diese Liebe Gottes gespürt haben und merken, dass wir uns dafür entscheiden möchten, dann sollten wir das auch irgendwie zum Ausdruck bringen. Der Lahme stand auf. Ich glaube nicht, dass wir heute Morgen aufstehen müssen. Es geht, glaube ich, um was anderes. Aber vielleicht unterstützt auch so eine Handlung, so was total Banales wie Aufstehen, auch nochmal unseren inneren Entschluss. Genauso wie der Symbolcharakter, wenn ich ein Kreuz auf die Stirn mache. Und daher möchte ich doch einladen, wenn du, Jesus, dein innerliches Ja ausdrücken möchtest, egal ob zum ersten Mal, zum hundertsten Mal, wenn du hier heute Morgen bist und sagst, ich möchte Jesus dieses Ja ausdrücken, ganz symbolisch, indem ich aufstehe, dann möchte ich dich einladen, aufzustehen und dann die Worte, die ich bete, zu deinem Herzensgebet zu machen. Und wer sitzen bleiben möchte, der kennt die Andreas-Gemeinde, jeder darf machen, was er will. Der ist herzlich eingeladen, sitzen zu bleiben. Deshalb lade ich jetzt ein, wer möchte, lass uns aufstehen und beten. Vater, danke, dass du mich liebst und innige Gemeinschaft mit mir suchst. Danke, dass du mir Gefährten gegeben hast, die mich immer wieder zu dir hinbringen. Jesus, ich sage Ja zu dir. Komm in mein Leben. Vergib mir, so wie du es möchtest, all meine Sünden und verändere mich. Ich möchte mich aus freien Stücken dir unterordnen und von dir lernen. Heiliger Geist, fülle mich mit deiner Kraft und deinem Potenzial. Schenke mir deine Gaben, damit auch ich ein guter Gefährte sein kann. Hilf mir, für andere da zu sein.